ARD.
MDR Klassik, der Bachkanal mit Maul und Schrammeck.
Herzlich willkommen. Es geht im Bachkanal weiter mit der Betrachtung der 6 Sonaten für Violine und obligates Cembalo. Heute mit der Sonate in A-Dur. Das war der Beginn des ersten Satzes der A-Dur-Sonate für Violine und obligates Cembalo von Johann Sebastian Bach. In der letzten Folge, wo es vor allem um die H-Moll-Sonate ging, da haben wir auch ausführlich über die besondere Satzgestaltung dieser Sonaten gesprochen, die hier also zum ersten Mal so konsequent auftaucht. Es sind praktisch Trios mit 2 Instrumenten. Jetzt, Michael, sollten wir aber dringend mal über die Entstehungsumstände und die Quellen dieser 6 Werke sprechen. Zuerst mal, was liegen uns für Quellen vor und was ergibt sich daraus in puncto Entstehungszeit?
Ja, lieber Bernhard, also es ist nicht ganz unkompliziert. Die gute Nachricht ist, wir haben viele Quellen. Die schlechte Nachricht ist, wir haben kein Autograph, keine Fassung sozusagen letzter Hand. Deswegen ist es also gar nicht so ganz einfach, einen Urtext dieser Stücke zu addieren. Die älteste Quelle, die wir haben, ist aus dem Jahr oder um das Jahr 1725 aus dem Haushalt Bachs und zwar geschrieben von seinem Neffen Johann Heinrich Bach. Das war ein Sohn seines großen Bruders Johann Christoph Bach, seines Ortrufer Klavierlehrers. Der hatte eben diesen Sohn Johann Heinrich 1707 in Ortruf geboren. Der wurde 1724 Thomaner unter Johann Sebastian Bach und hat offensichtlich eben sich diese 6 Sonaten abgeschrieben. Erhalten hat sich aber nur die Cembalo-Stimme. Also es fehlt leider die Violinstimme, aber zumindest belegt das, dass eben im Jahr 1725 diese Sammlung bereits existierte. Könnte allerdings in einzelnen Sätzen auch schon, sagen wir mal, früheren Ursprungs sein, bis in die Köthner Zeit zurückgehen. Allerdings fehlen uns da die Quellen. Dann geht's weiter. Eine zweite Quelle um das Jahr 1741. Wieder ein Bach-Schüler hier in Leipzig, Johann Friedrich Agricola, der ja später dann in Berlin berühmter Musiker wird. Und der hat sich tatsächlich die gesamte Sammlung abgeschrieben. Und man sieht hier, dass namentlich in den Sonaten Nummer 5 und 6 deutliche Abweichungen sind und hier und da auch mal in anderen Sätzen offenbar Bach nochmal Hand angelegt hat. Ja, also das Ganze belegt vor allem, dass offensichtlich diese Stücke Repertoire im Haushalt des Thomaskantors Bach waren und eben auch im Unterricht Bachs. Und dann bleibt wieder in der Familie, gibt es eine Quelle aus der Zeit um 1750 von Johann Christoph Altnicol. Den kennen wir als Bachs Schwiegersohn. Der hat also sich auch nochmal sehr konzentriert, sehr gute Quelle, die Sammlung abgeschrieben. Aber auch da haben wir nochmal deutliche Abweichungen, namentlich in der 6. Sonate. Man könnte jetzt daraus schließen, dass Bach letztlich nie mit der Sammlung so richtig fertig geworden ist. Im Sinne von, das ist es jetzt, das ist die finale Fassung und so wird es jetzt bis in alle Ewigkeiten musiziert. Leider haben wir kein Autograph, aber vielleicht hat es eben auch, so sieht es jedenfalls aus, laut Quellenlage, diese Fassung letzter Hand nie gegeben.
Aber das ist ja irgendwie auch sympathisch für so ein Werk, in dem er so etwas völlig Neues bringt, dass das nicht sofort druckreif ist, sondern dass er dann eben auch noch viel dran rumgebastelt hat in der Leipziger Zeit in jedem Falle. Aber du hast schon mal so Köthen ein bisschen ins Spiel gebracht. Ich würde dich jetzt mal abseits der Quellen eher gefühlsmäßig fragen, passen diese Stücke eher nach Leipzig oder passen sie eher zu dem Köthner Bach, der ja so viel Instrumentalmusik komponiert hat und auch so tolle Musiker dort hatte?
Also vielleicht ist es ein bisschen wie mit den Brandenburgischen Konzerten. Da wissen wir ja auch, wir haben dieses Autograph, datiert 1721, aber die Stücke sind definitiv nicht am Stück entstanden und einige haben einen Ursprung, der vielleicht sogar schon 5, 6, 7, 8 Jahre zurückreicht, vielleicht bis in die Weimarer Zeit hinein. Und vielleicht haben sich ja auch diese 6 Sonaten für Violine mit obligatem Cembalo zusammengebraut. Und ich finde, was total zu Köthen passen würde, ist einfach mal die Situation dort. Bach ist dort der Kapellmeister einer zwar ganz klein, aber extrem fein Hofkapelle. Das sind alles super Virtuosen. Und diese Stücke hier, die sind ja schon extrem virtuos. Die verlangen Spieler, die technisch mit allen Wassern gewaschen sind, sowohl der Cembalist als auch der Geiger, aber zugleich auch Musiker, die einen hohen musikalischen Intellekt haben, die einfach merken, wenn sie spielen, muss ich jetzt gerade mal ein bisschen mehr auf die Saiten drücken als Geiger oder bin ich jetzt gerade buchstäblich die zweite Geige, weil jetzt gerade die rechte Hand des Cembalisten irgendwie wichtiger ist. Und dass man natürlich auch so, sagen wir mal, anspruchsvolle, sehr gelehrte, aber zugleich eben unterhaltsame Kammermusik pflegt. Das kann ich mir natürlich an so einem Musenhof in Köthen, wo ja eben auch der Fürst selber sehr musikalisch ist, gut vorstellen. Der soll ja die Gambe gespielt haben. Dürfen wir auch nicht vergessen, es gibt ja in der gleichen Machart auch noch die drei Gampensonaten mit obligaten Cembalo. Es würde mich absolut nicht wundern, wenn die formale Idee in Köthen geboren ist und vielleicht ein, zwei Sonaten da schon da waren. Auf der anderen Seite muss man halt sagen, Bach ist wirklich hier auf dem Höhepunkt seiner Satzkunst. Er ist mit allen Wassern gewaschen. Und deswegen wäre ich jetzt auch nicht überrascht, wenn dann doch vielleicht die Hälfte der Stücke so die ersten Jahre in Leipzig gewesen sind, ja, Geburtsstunde. Vielleicht auch als Ausgleich, ja, zu dieser wöchentlichen Kantatenpflicht, sich immer mal frei komponieren im Kopf und jetzt mal einfach tolle Kammermusik, wo man plötzlich nicht irgendwie um die sonntäglichen Kantaten geht, sich frei komponieren, aber auch mal frei musizieren damit, ja. Also das würde mich alles überhaupt nicht wundern. Spätestens 1725 wird aber zumindest schon diese Sechsersammlung da gewesen sein, in jedenfalls in der ersten verbindlichen Form. Und dann war es so eine Art, würde ich sagen, Work in Progress, speziell die letzte der Sonaten. Die hat also wirklich mehrere Metamorphosen, mehrere Experimentierstadien erlebt. Aber dazu kommen wir dann
irgendwann
noch.
Genau, das werden wir in Ruhe auseinanderdröseln, wenn es soweit ist. Ich möchte dich nochmal ansprechen auf die Titelgebung der Stücke, die der von dir schon erwähnte Johann Heinrich Bach gebraucht hat, auf der ältesten Handschrift, die wir davon haben, 1725, du hast es erwähnt, denn das ist ja auch ganz interessant, was er da drauf schreibt.
Ja, da ist tatsächlich aus unserer Sicht so ein bisschen die Welt auf den Kopf gestellt. Ja. Also der Titel lautet da Sei Sonate a Cembalo Certato e Violino Solo. Also das Cembalo wird als erstes genannt, das konzertierende Cembalo und eine Solo-Violine. Später allerdings in dieser Alt-Nicol-Abschrift um 1750, da sind dann, sagen wir mal, die natürlichen Verhältnisse wiederhergestellt. Der schreibt Sonata Violino Solo e Cembalo Concertato. Ja, am Ende ist es aber rum wie numm und das sagt ja auch was aus, weil eben wirklich die Stimmen absolut gleichwertig sind, Gleichbehandlung von Cembalo wie Geige. Der einzige Unterschied ist, dass Bach natürlich wusste, dass so ein Cembalist beide Hände frei hat, um in die Tasten zu hauen. Anders als der Geiger. Also bei der Geige ist es bei ihm immer noch so, dass die rechte Hand dem Bogen vorbehalten bleibt.
Eine Kleinigkeit noch, die sich in dem von dir schon erwähnten Manuskript von Johann Christoph Alt-Nicol findet. Da gibt es eine Notiz drin, die einer der jüngeren Bach-Kinder, nämlich Johann Christoph Friedrich, dort eingebracht hat.
Ja, total interessant. Also eine Notiz im Alt-Nicol-Manuskript von anderer Hand. Und zwar, diese Trio hat er vor seinem Ende komponiert. Also wird impliziert, ganz, ganz späte Werke. So. Mhm. Und tatsächlich, den Schreiber hat Peter Wollny vor einigen Jahren identifiziert. Das ist Johann Christoph Friedrich Bach, also der zweitjüngste Bach-Sohn, der dann 1749 sich hier verabschiedet und dann nach Bückeburg geht. Also später dann dort Konzertmeister ist in Bückeburg. Und wenn er das wusste und auf dem Manuskript als Information hinterlassen hat, dann sagt das, glaube ich, vor allem aus, so um 1748, 49, also in den Tagen, als eben Sohnemann sich aus dem Haushalt des Vaters verabschiedet, waren die Stücke mal wieder auf der Tagesordnung. Hat Bach irgendwie dran gearbeitet, vielleicht eben tatsächlich diese sehr besondere neue Fassung der sechsten Sonate gerade erstellt. Aber trotzdem, im Kern ist die Aussage nicht ganz richtig, weil wir ja den Beleg haben, dass schon 25 Jahre vorher die Stücke irgendwie existierten.
Wir sprechen immer wieder von dieser Sechser-Sammlung. Das wird auch in den weiteren Folgen noch immer wieder eine Rolle spielen auch. Und da stellt sich natürlich die Frage, sechs Stücke, das ist so dieser Standard in dieser Zeit für eine gedruckte Sammlung. Ist das denkbar, dass Bach vielleicht auch eine Veröffentlichung geplant hatte, dieser neuartigen Stücke?
Das ist schwer zu sagen, lieber Bernhard. Also ich meine, wenn man sich so anschaut, die Tonartenfolge, ne, erste H-Moll, zweite Sonate A-Dur, dritte E-Dur, vierte Sonate C-Moll, fünfte F-Moll, sechste G-Moll. Da kann man so eine Art gespiegeltes Verhältnis vielleicht ein bisschen sehen. Aber so richtig überzeugend ist das nicht. Fakt ist, wir sehen, es forderte sehr versierte Spieler. Es sind lange Stücke, das heißt ein Notendruck im Kupfernotenstichverfahren wäre extrem aufwendig gewesen.
Teuer.
Sprich teuer. Und wenn man da jetzt mal die Kosten-Nutzen-Rechnung aufmacht, da hätte, glaube ich, Bach also sehr mutig sein müssen als Unternehmer. Und ich glaube deshalb nicht unbedingt daran, dass das von vornherein zur Veröffentlichung vorgesehen war. Zugleich passt natürlich sehr zu diesem Ansatz, sag mal, in bestimmten Gattungen eine Art Opus Summum vorzulegen. Also das finden wir auf anderen Feldern wieder. Es gibt die großen sechs Partiten für Cembalo, Klavierübung 1. Es gibt die sechs französischen Suiten und so weiter. Also ist ja auch immer so dieses, ne, Gott hat an sechs Tagen die Welt erschaffen. Das ist, glaube ich, so ein bisschen der Grund für die sechs Sonaten. Auf der anderen Seite vielleicht mal noch einen Fingerzeig in Richtung komponierte Trios. Da sind das ja nun wirklich nicht die einzigen. Ja, wir haben jetzt allerdings nur drei Sonaten für Gambe mit obligaten Cembalo.
Gibt es auch schon Podcasts zu?
Haben wir schon durchgepodcastet. Die sind tatsächlich formal heterogener, muss man sagen. Aber trotzdem, das Prinzip ist dasselbe. Dürfen auch nicht vergessen, die Sonate 1039, zwei Flöten und Basso Continuo. Also hier mal für praktisch drei Spieler. Und dann auch, sagen wir mal, um 1725, 26, also vielleicht in großer zeitlicher Nähe zu unseren sechs Violinsonaten mit obligaten Cembalo entstanden, die sechs Trio-Sonaten für Orgel. Ganz wichtig. Ja. Da sagt man ja immer gerne, das ist wahrscheinlich das Repertoire, mit dem Bach dem Wilhelm Friedemann den letzten Schliff geben wollte, dass das praktisch Stücke sind, wo er auf der Orgel sein Gehirn dreiteilt, ja, und eben wirklich sehr strenge und unglaublich gut komponierte Trios ihm aufgibt. Und ich glaube, Bach hat einfach selber totalen Spaß gehabt an dieser besonderen satztechnischen Herausforderung des Triosatzes.
Also eine experimentelle, großartige Sammlung, eine Kühe im Eiskunstlauf, das hatten wir in der letzten Folge von dir so schön gesagt, die eben wirklich mit 6,0, ich weiß gar nicht, wie heute die Werte
also jedenfalls,
sind,
das sind, also sagen
Bestnoten wir mal, bekommen, nicht?
Viele Vierfache drin versteckt und Bach hat sie alle sicher gestanden.
Eine letzte Frage oder Bemerkung habe ich noch zu der gesamten Sammlung. Es ist ja so, in den bisherigen Violinsonaten, die Musikgeschichte so zu bieten hatte, also im 17. Jahrhundert, wird der Basso Continuo ja von beliebigen Instrumenten ausgeführt. Es muss also kein Cembalo sein, es kann auch ein Streichbass sein oder eine Laute oder was sonst so da ist. Hier jedoch, die meisten Aufnahmen, die wir heute haben und Konzerte, die funktionieren mit Violine und Cembalo, also nur mit diesen beiden Instrumenten. Aber man könnte natürlich die linke Hand des Cembalos auch mit einem Streichbass, also sprich mit einem Violoncello oder einer Gambe, verstärken. Gibt es da irgendwelche Informationen aus der Entstehungszeit?
Ja, du triffst den Nagel auf den Kopf, lieber Bernhard. Tatsächlich habe ich vorhin, als ich den Titel, den Johann Heinrich Bach um 1725 der Sammlung gegeben hat, gewissermaßen den Nachsatz unterschlagen. Also es steht da Sei Sonate, also sechs Sonaten, a Cembalo Certato e Violino Solo und Achtung, Col Basso per Viola da Gamba accompagnato se piace. Und du bist der Italiener, se piace.
Wenn es gefällt, wenn es beliebt.
Wenn es beliebt, wer mag, wer noch einen Gambisten um die Ecke hat, der darf auch noch mitspielen. Ja?
Ist das sinnvoll?
Das ist eine Gretchenfrage, Bernhard. Ja. Das man kann sinnvoll sein, wenn man natürlich einen Gambisten oder von mir aus auch einen Cellisten hat, der weiß, wie man zu spielen hat, wenn man eben verdonnert dazu ist, Colla parte mit der linken Hand des Cembalisten zu spielen. Und da gibt es natürlich Momente in diesen Stücken, wo plötzlich mal, keine Ahnung, das Fügenthema da im Bass ist und dem Cembalo vielleicht die Durchschlagskraft fehlt. Da kann das natürlich total hilfreich sein. Es kann aber auch andere Momente geben, wo dann vielleicht diese verdoppelte tiefste Stimme so ein bisschen die anderen erdrückt. Und insofern würde ich mal sagen, du hast ja gefragt, ob das sinnvoll ist. Antwort ist ein glasklares Jein.
Ist klar. Ja. Ja, aber durchaus kein Verbot. Und ich merke, dass es sehr selten heutzutage gemacht wird. Also vielleicht doch auch
macht
die Ermutigung.
Übrigens auch teurer, die Aufführung, sage ich jetzt mal so als Konzertunternehmer.
Ja, aber es macht Arbeit vor allem für diejenigen, die das einrichten müssen. Aber ich wollte eher ermutigen hier, dass man das mal vielleicht wieder ausprobiert. Schon, weil es Johann Heinrich Bach dort so notiert hat. So, jetzt kommen wir aber zur A-Dur-Sonate, die zweite in dieser Sammlung. Und diesmal beginnt Bach Bach gleich im ersten Satz mit diesem Trio-Prinzip. Also ich wiederhole nochmal, rechte Hand Cembalo und Violine sind die Oberstimmen, linke Hand Cembalo ist die Bassstimme. Und das klingt aber dennoch, wie ich finde, ziemlich improvisatorisch, also nicht streng.
Auch jetzt triffst du wieder den Nagel auf den Kopf, Bernhard.
Och.
Das musst du wirklich erstmal hinkriegen. Dieser Satz ist, wenn du ihn dir anschaust, ein strenger, dreistimmiger Kanon. Und Kanon ist ja nun wirklich, sag mal, die strengste Form des Kontrapunktes, ja. Und wenn man es aber hört, klingt es wie dahin improvisiert, total frei. Ja, und ich finde schon den Anfang super, wie da die Violine sich in dieses Stück reinschleicht. Mhm. Das ist ja wirklich so ein Reinschleichen und irgendwie so die Tonleiter hoch. Ja, und man denkt, ist das jetzt sozusagen freie Impro in die Sonate hinein? Aber nee, wir sind schon mitten im Kanon.
Mhm. Irre.
Ja, das ist also dieser wirklich sehr besondere Eingangssatz zur A-Dur-Sonate. Der zweite Satz ist dann wieder eine klare Fuge und hochvirtuos.
Ja, und very concertato, ja, würde ich sagen. Also sehr,
sag bitte
sehr
molto, ja?
Molto. Molto, gut. Molto concertato. Das könnte auch irgendwie erstmal von Vivaldi stammen, jedenfalls für die ersten Takte. 122 Takte und Bach lässt nichts aus. Irre, virtuoser Dreikampf der Stimmen. Und dann finde ich ganz toll diesen Moment. Irgendwie hat man den Eindruck, über weite Strecken des Stückes, es spitzt sich immer mehr zu, es beschleunigt sich immer mehr. Irgendwann spielt dann die Geige nur noch wilde Arpeggien über die Saiten bis zum Takt 92. Das ist also wie so ein Kulminationspunkt. Und dann geht's aber danach weiter, als wäre nichts gewesen. Und dann ist irgendwann das Stück aus. Kulminationspunkt, hör mal an.
Zweiter Satz der A-Dur-Sonate. Ja, und dann, Michael, wir können uns wieder zurücklehnen. Jetzt kommt wieder ein dritter Satz. Und das sollte schon auch so ein bisschen ein Running, nicht Gag, sondern ein wirklich durchgehendes Thema sein in diesem Podcast bei den Sonaten für Violin und obligates Cembalo. Immer die dritten Sätze, ganz besonders. Auch hier wechselt er in die Paralleltonart, also hier jetzt in diesem Fall nach Fis-Moll. Und da steht Staccato sempre in der Unterstimme.
Ja, und das ist wirklich eine ganz besondere Unterstimme. Also wir haben in der Unterstimme eigentlich permanent laufende Sechzehntelnoten, schreitend als ein sehr bewegtes Fundament. Und oben drüber wieder ein Duo der beiden Oberstimmen, ein strenger zweistimmiger Kanon, der irgendwie für mich nach Händel klingt. Allerdings, wenn man dann genau hinschaut, merkt man, also wahrscheinlich ist das so eine Art von Händelsatz, den der Händel, lieber Hallenser, verzeihen Sie mir das jetzt bitte, ich schätze ihn sehr, ich liebe ihn, wie er das vielleicht gerne hingekriegt hätte, aber das konnte dann doch wirklich nur Bach, dieser Fis-Moll-Satz, der nichts auslässt. Hier fällt mir jetzt mal ein Zitat ein, was ich glaube ich noch nicht gebracht hat, wieder von Karl Philipp Emanuel Bach. Wir haben ja schon in der ersten Sendung ein paar wirklich große, wertschätzende Kommentare von Karl Philipp Emanuel Bach über diese 6 Sonaten seines Vaters gehört. Da hieß es zeitlos, ganz besondere Stücke. Aber gegenüber Forkel hat er eben auch geäußert, es sind einige Adagii darin, die man heutzutage nicht sangbarer setzen kann. Also er sagt wirklich, da geht einfach mal nichts mehr. Und das selbst 50 Jahre später. Da geht nichts drüber. Und ich finde, es hat wirklich was von Händel, aber am Ende ist es eben doch Bach.
Mein Schweigen bedeutet der, Zustimmung.
Der geilste langsame Satz von Händel, den Händel nicht komponiert hat.
Das war also ein kurzer Ausschnitt, viel zu kurz aus dem 3. Satz. Man muss die alle komplett hören. Machen wir ja auch gleich in der Sonate A-Dur. Und für den letzten Satz hat Bach wieder sein Trio-Prinzip rausgeholt. In den ersten 6 Takten, Michael, das finde ich interessant, da muss das Cembalo aber auch Akkorde spielen. Sonst ist der Satz, vermute ich mal, zu offen. Also es gibt so eine richtige Doppelfunktion hier. Basso Continuo und Triosatz, nicht?
Ja, aber das ist eben Bach, ne? Ja, und letztlich muss der Spieler mit allen Wassern gewaschen sein, ja. Und es ist ein totales Presto-Finale. Zweiteilig, ja. Auch gegen Schluss hin dann diese Engführung des Themas, wie sich das verdichtet, ganz besonders. 2x 115 Takte, also es zieht sich auch. Das Thema ist ein echter Ohrwurm, also das hat man sofort drin und lässt einen lange nicht los. Jetzt muss ich bloß trotzdem nochmal sagen, also der zweite Satz, der hatte ja schon auch einen gewaltigen Drive. Mhm. Und gerade dann eben auch dann mit dieser Kulmination, ja, dieses Arpeggi und dann eben dieser Pseudoschluss, der sich dann gar nicht als Schluss herausstellt, das ist eigentlich für mich der wahre Rausschmeißer. Der letzte Satz, den wollen wir auch nicht missen.
Der Bachkanal mit Maul und Schrammeck.